Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorawa Mikrofon. So, heute geht es in Freilichtradio um zwei Premieren. Einmal die Geierweide in Feuchtwang bei den Kreuzgangspielen. Zum anderen die Addams Family als Musical bei den Burgfestspielen Jaxhausen. Und wenn alles gut geht, habe ich einen Interviewgast am Telefon auch noch, nämlich den Regisseur des Götz von Berliching in Jaxhausen. Das ist der Herr Lacinian. So, und da ruft er auch schon an und jetzt gibt es erstmal Musik. Tja, und da habe ich auch schon am Telefon Herr Lacinian. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Regisseur bei den Burgfestspielen Jaxhausen dieses Jahr, und zwar zum Götz von Berliching von Johann Wolfgang Goethe. Tja, vielleicht, Herr Lacinian, sagen Sie mal zu sich selber etwas, weil ich glaube, so bekannt sind Sie noch nicht in der Region. Ich weiß nicht, waren Sie schon mal in Jaxhausen?
Nein, in Jaxhausen bin ich tatsächlich erst seit kurzem zum ersten Mal gewesen. Ich habe zweimal in Esslingen inszeniert an der Landesbühne. Insofern ist mir die Region nicht gänzlich fremd, aber Sie haben recht, mein Schwerpunkt liegt eher zwischen Berlin und Hamburg, ja.
Mhm. Und von Ihrer Laufbahn als Regisseur, wo und wie hat die eigentlich begonnen? Oder wie hat überhaupt Ihr Interesse für Theater begonnen?
Mein Interesse für Theater hat tatsächlich auch mit Goethe begonnen, mit den Leiden des jungen Werther. Die hat mir meine Mutter in den Nikolausstiefel getan und da war es plötzlich mit mir geschehen sozusagen. Ja. Dann ist es tatsächlich durch den Deutschunterricht befördert worden, mein Interesse, wo uns ein Lehrer beauftragt hat, die Szene auch von Goethe, nämlich aus dem Faust Auerbachs Keller einzustudieren. Mhm. Und so habe ich mich dann an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch beworben, noch in DDR-Zeiten, und bin dort angenommen worden und zum Schauspieler ausgebildet worden. Habe dann ein Jahrzehnt am Deutschen Theater in Berlin gespielt und auch Film und Fernsehen gemacht und dann aber mehr Lust bekommen, als die Verantwortung nur für eine Rolle zu haben, sondern hatte Lust auf die Verantwortung und die Gestaltungsmöglichkeiten für eine ganze Geschichte, wie sie erzählt wird, und habe angefangen, Regie zu machen am Deutschen Theater in Berlin 5-mal und bin dann auch ans Düsseldorfer Schauspielhaus eingeladen worden, ans Münchner Volkstheater, ans Schauspielhaus Leipzig und so, und bin auf die Weise dann mehr und mehr Regisseur geworden. Und nach einer Weile habe ich plötzlich Lust bekommen, nicht nur mehr die Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeit für das Erzählen einer Geschichte zu haben, sondern für eine ganze Arbeitsform, für einen ganzen Umgang mit Abteilungen und Kolleginnen und Kollegen, und bin ein erstes Mal Intendant geworden im brandenburgischen Senftenberg und habe da aber immer noch weiter gespielt und auch inszeniert, und das hat nie aufgehört. Inzwischen bin ich künstlerischer Leiter der Hamburger Kammerspiele und freue mich, dass ich in diesem Sommer ein erstes Mal in Jaxhausen die Burgfestspiele mitgestalten darf.
Aber Sie waren auch in Rostock am Volkstheater.
Ja, das ist ein Kapitel, das ich jetzt bewusst gerne übersprungen habe, weil das war ein zwar sehr wichtiges, aber auch sehr trauriges Kapitel, das auch viel mit Götz von Berlichingens Kampf für Gerechtigkeit zu tun hatte, denn ich war da Intendant eines Vier-Sparten-Theaters und hatte einen 5-Jahres-Vertrag und wurde plötzlich beauftragt, 2 Sparten zu schließen. Das war für mich nicht nachvollziehbar und dazu war ich nicht bereit zu diesem Kulturabbau und bin im Zuge dieses Kulturkampfes 3-mal entlassen worden als Intendant. Das ist sicher ein Guinness-Buchrekord, aber ich konnte auf diese Weise verhindern, dass ein Kulturabbau stattgefunden hat. Es ist schlussendlich keine Sparte geschlossen worden, auch wenn ich persönlich einen hohen Preis dafür bezahlt habe. Mhm. Aber inzwischen hat die Kulturpolitik in Mecklenburg-Vorpommern sich geändert und kein Mensch redet mehr von Streichungen, Schließungen und Fusionen. Es ist ein Theaterpakt abgeschlossen worden. Es wird wieder mehr Geld für Kultur investiert. Es werden Theaterneubauten angegangen. Und insofern ist das tatsächlich eine Erfahrung, wie das so ist, dass es immer auf den Kaiser ankommt, wie es in der konkreten Gegend so läuft, selbst unter demokratischen Verhältnissen. Und da sind wir nahe bei Götz von Berlichingen.
In der Tat. Haben Sie denn Götz von Berlichingen schon mal inszeniert?
Nein. Ich habe von Goethe schon, wie gesagt, Faust 1 und 2, nicht nur in der Schule, sondern auch später am Theater gemacht. Ich habe Iphigenie auf Tauris gemacht. Ich habe Die Leiden des jungen Werther gemacht und Stella. Aber Götz von Berlichingen war mir bis vor einem Jahr, ehrlich gesagt, als Stück noch unbekannt. Ich hatte es bis dato nicht gelesen. Und als ich es dann gelesen habe, weil man mir es für Jagsthausen angeboten hat, habe ich gemerkt, oh, das Stück ist viel besser als sein Ruf. Das ist ja gar nicht so eine olle Ritterschartheke, das ist ja gar nicht verstaubt, das ist ja gar nicht unspielbar sozusagen. Das ist ja in seinem Glutkern richtig gut. Mhm. Und dann habe ich mich bemüht, eine Fassung herzustellen und habe mich da an Leonardo da Vinci gehalten. Nein, ich glaube, ich verwechsel ihn jetzt. Es ist doch nicht Leonardo da Vinci, sondern der andere berühmte italienische Künstler, den Sie jetzt auch nicht sofort auf der Pfanne haben, der jedenfalls den tollen Satz gesagt hat, als man ihn gefragt hat, wie er seine Statuen aus dem Marmor gehauen hat. Da hat er gesagt, ich habe gar nicht viel gemacht, ich habe nur den überflüssigen Stein weggeschlagen und die Statuen waren schon im Marmor. Und so bin ich ungefähr mit dem Erstlingswerk von Goethe umgegangen und habe daraus eine Fassung erstellt, die, glaube ich, alle Stärken des Stückes versammelt und die Schwächen freundlich ausblendet.
Marmorstatuen, das könnte Michelangelo gewesen sein.
Michelangelo war es ganz genau, danke.
Ja, was ist es denn an speziell, also wir haben jetzt so vage mal das Ganze umrissen, aber was ist es speziell, was Sie an diesem Stück reizt?
Also es ist wirklich ein Stück zu dem zeitlosen Thema Gerechtigkeit oder Willkür, zu dem Thema Liebe oder Verrat, zu dem Thema Freundschaft oder Illoyalität. Es ist ein Stück zu dem Thema Wahrheit oder Lüge und das ist so zeitlos, dass es allemal einmal pro Saison in Jagsthausen erinnert und neu befragt werden sollte.
Aber das sind auch sehr viele ethische Komponenten, oder?
Ja, das sind Gott sei Dank ethische Komponenten und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, mir kommen die ethischen Fragen unseres Lebens gerade mehr und mehr unter die Räder und werden gar nicht mehr gestellt. Insofern ist es wichtig, sie weiter hochzuhalten und weiter zu stellen. Es ist ja auch ein Einzelkämpfer, der Götz von Berlichingen, notgedrungen, der in willkürlichen Zusammenhängen versucht, Gerechtigkeit zu erfahren und zu leben. Und da sind wir ja zu dem Beispiel, was ich über die Kulturpolitik in Mecklenburg-Vorpommern gerade gesagt habe, in Zeiten, wo sehr viele Leute und auch besonders Führungspersönlichkeiten eine individuelle Interpretation von Demokratie und Wahrheit und Lüge wählen. Und da ist der Götz von Berlichingen in all seiner Widersprüchlichkeit schon eine Lichtgestalt.
Aber das ist dann doch auch so für die Nachwelt, also wenn man etwas gemacht hat und dann verlässt man den Ort, wie jetzt in Ihrem Beispiel, hat es doch positive Auswirkungen gehabt, oder?
Ja, das ist nur so, dass manchmal Menschen einen sehr hohen Preis zahlen, wie zum Beispiel Götz von Berlichingen. Auch meine Phasen nach und zwischen und vor den Entlassungen waren alles andere als leicht. Und auch, dass ich jetzt in Karlsruhe Recht bekommen habe, hat 2,5 Jahre gedauert und auch das waren durchaus nicht immer leichte Zeiten. Also den Preis, den man bezahlen muss, auch über den Preis kann man in dem Stück von Goethe viel erfahren.
Also es ist stark mit Idealismus natürlich verbunden. Hier wie dort.
Ja, und eben wie auch bei Götz von Berlichingen, aber auch er scheitert leider und trotzdem hat er eine Spur hinterlassen, die weiter aktiv ist.
Jetzt ist das Ganze aber auch ein Stück aus der Sturm- und Drangphase von Goethe, 1774 geschrieben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wie geht man jetzt damit um? Einerseits so schwerwiegende ethische Fragen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dieser Sturm und Drang auch mit drin. Das muss man ja irgendwie ins Gleichgewicht bringen, oder?
Ja, und das muss man natürlich auch im sogenannten Freilufttheater in der Sommersaison, wo natürlich auch viele Erwartungen, die was mit Unterhaltung und Vergnügen und Action zu tun haben, letztendlich auch mit dem Original kollidieren. Im besten Falle positiv, aber es gibt auch sicher Schwierigkeiten, an die man das Publikum heranführen muss oder wo man das Publikum angenehm enttäuschen sollte. Also ich sag mal so, es steckt viel mehr Komik in dem Götz, als man gemeinhin denkt. Mhm. Es steckt eine tolle Geschichte drin unter den manchmal vielleicht zu vielen Worten. Es ist uns, denke ich, sagen zu dürfen, gelungen, auch einen besonders musikalischen Götz auf die Bretter zu holen, die die Welt bedeuten. Wir haben mit Pierre Sanussi Bliss sicherlich auch einen von der Individualität her, er hat ja afrikanische Wurzeln väterlicherseits, sicher auch gelungen, einen überraschenden Götz-Darsteller zu finden, der durchaus neben dem Fakt, dass er ein spannender Schauspieler ist, auch von Film und Fernsehen bekannt ist, da sicherlich auch für manchen erst einmal überraschend ist. Mhm. Wir haben hier und da auch ein paar Entscheidungen getroffen, was zum Beispiel den Karl betrifft, den Sohn von Götz und seiner Frau Elisabeth. Das wird bei uns halb Mensch, halb Puppe sein. Wir haben den Burghof wieder zum Bühnenbild gemacht. Das war in der vorigen Saison nicht so. Da stand eine Bühne im Burghof und brauchte den Burghof eigentlich nicht. Und wir haben auf Waffen fast völlig verzichtet, bis wirklich auf die zwei, drei kleinen Momente, wo sie wirklich absolut nötig sind. Denn mir ist die Welt zu waffenstarrend und die Waffenlobby viel zu übergriffig, was unser Leben betrifft, weltweit. Und da haben wir einfach uns gestattet, das Ritterstück fast ohne Waffen zu interpretieren. Man möge also bitte auch keine Mittelaltertümelei erwarten.
Also sozusagen eine indirekte Kritik an der Gesellschaft, wenn man so will.
Und punktuell sogar auch eine ganz direkte. Ja. Denn wir leben noch lange nicht am Ende der Geschichte und auch unsere Demokratie ist sicherlich die bisher beste Demokratie, die es gab, aber da gibt es eben auch noch viele Reserven.
Lassen Sie uns gleich noch weiter drüber reden. Wir machen jetzt hier bei Freilichtradio kurz noch etwas Musik und dann geht es nochmal um das Stück von Götz, den Götz von Berlichingen von Goethe.
Gern.
So, und da sind wir wieder bei Freilichtradio mit Herrn Nacinian. Hallo.
Hallo, da bin ich auch wieder.
Wir waren bei Götz von Berlichingen stehen geblieben. Im Grunde ist der Ausgangspunkt Götz von Berlichingen eine Fehde mit dem Bischof von Bamberg. Wie sind Sie denn mit dem Stück dann selber umgegangen beim Inszenieren? Also wir haben jetzt schon über die Schwerpunkte geredet für Sie. Aber wie sind Sie beim Inszenieren mit dem Ganzen umgegangen?
Ja, wir haben tatsächlich versucht, den Kern der Geschichte, den wir durch die Fassung erst einmal schon vorbereitet haben, dann auch tatsächlich haptisch zu erzählen und verständlich zu machen. Das ist ja eine relativ verwickelte Geschichte, aber im Prinzip läuft es ja darauf hinaus, dass dem Götz von Berlichingen durch den Bischof von Bamberg der Knappe entführt worden ist und sozusagen als Geisel für Verhandlungen entzogen wurde. Und daraufhin nimmt auch Götz von Berlichingen den Weißlingen als Geisel und auf diese Weise schaukelt sich dann Geiselnahme gegen Geiselnahme hoch. Der Knappe, der Götz entwendet wurde, kommt auf rätselhafte Weise ums Leben und Götz verstrickt sich mehr und mehr in seiner Wut und Enttäuschung gegen den Bischof von Bamberg, lässt sich dann sogar von den Bauern im Bauernkrieg als Anführer gewinnen, die ihn erpressen, indem sie ihm androhen, seine Haut und sein Haus zu zerstören, und wird auf diese Weise tatsächlich krimineller, als ihm lieb war. Er hatte die Bauern gebeten, von Exzessen der Gewalt abzusehen, und trotzdem kommt es zu Exzessen der Gewalt, für die dann letztendlich auch Götz von Berlichingen mitverantwortlich wird, ohne daran mitschuldig zu sein, und stirbt im Prinzip als enttäuschter Mensch, der Sorge hat, ob nicht die Edlen auf dieser Welt so langsam an den Rand gedrängt werden und ins Aus, und ob nicht die Lügner mehr und mehr die Geschicke der Welt übernehmen. Und diese Geschichte haben wir mit all ihren Verwicklungen, die auch mit Liebe zu tun haben, mit Kämpfen zu tun haben, erzählt.
Sie haben jetzt vorher gesagt, Sie wollten kein Ritterstück daraus machen, haben auf viele, zum Beispiel jetzt Kämpfe und so weiter, verzichtet, wo, nur da, wo es nötig ist.
Ja.
Von der Inszenierung selber, bleibt es in der Zeit, ist es zeitlos inszeniert? Jetzt Kostüme, Bühnenbild. Bühnenbild ist natürlich die Burg, klar.
Ja, aber also ich würde sagen, also der Stefan Fernau, der für die Bühne wie auch die Kostüme verantwortlich zeichnet, hat da eine tolle historisierende Hülle geschaffen, die punktuell die Geschichte zitiert, aber auch eben aus einer heutigen Sicht, und dadurch hat es tatsächlich eine, denke ich, sehr geschmackvolle und sehenswerte Zeitlosigkeit.
Jetzt hat man in Jagsthausen ja nicht sehr viel Zeit, um sich um so ein Stück einzustudieren. Wie sind Sie da mit den Schauspielern an die Sache herangegangen?
Ja, man muss natürlich für diese sehr speziellen Sommertheater-Inszenierungen, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen zum Teil noch in vier weiteren Stücken besetzt sind, proben parallel neben dem Götz und auch spielen parallel neben dem Götz, andere Arbeitsmethoden wählen, als wenn man im Stadt- oder Staatstheater sich ausschließlich über Monate auf ein Theaterstück in einem geschlossenen Raum konzentrieren darf. Insofern mussten wir da sehr viel verkürzen. Man muss sehr gut vorbereitet sein. Man kann sich nicht allzu sehr ranreden während der Proben. Man muss auch die Lücken zwischen Regen und Sonnenschein nutzen und Rücksicht wirklich auf die sehr vielbeschäftigten Menschen nehmen. Aber ich denke, wir haben versucht, sehr genau zu begreifen, was im Einzelnen auf diese dichterische Weise gesagt wird, worüber die Figuren verhandeln, wofür sie stehen, wie ihre Entwicklungsbögen und ihre Konstellationen sind, und haben das, denke ich, doch zu einem spannenden Ereignis gemacht. Ich schaue den Schauspielerinnen und Schauspielern jedenfalls jetzt in den Endproben sehr gern zu.
Na, da dürfen wir gespannt sein. Letzte Frage an Sie. Wie sind Sie überhaupt zu dem Engagement in Jagsthausen gekommen? War das über Axel Schneider, der ja auch in Hamburg tätig ist?
Ja, genau. Axel Schneider hat ja in den letzten Jahren hier die Burgfestspiele, wie ich aus der Ferne und nun auch seit 2 Jahren aus der Nähe beobachten konnte, sehr vorangebracht, erweitert und internationalisiert. Und in dem Zusammenhang hatte er Lust auf einen Regisseur namens Sevan Lachinian, einem halben Deutschen, halben Armenier, der also auch mit seiner Biografie zum Teil auch Schnittmengen hat mit der Geschichte des Götz von Berlichingen, und der jetzt zu ihm in Hamburg in die Hamburger Kammerspiele gestoßen ist und der mir das angeboten hat und ich nach dem Lesen sehr gern zugesagt habe.
Dann wünsche ich wie immer toi 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 und bedanke mich fürs Interview.
Sehr gern, danke für Ihr Interesse.
Und wünsche bestes Wetter für die Premiere.
Das die, soll gelten.
Die am, jetzt musst du natürlich noch das Datum sagen, am wievielten ist das
am
noch?
Am Freitag, dem 14. Juni, 20.30 Uhr. Am Originalschauplatz der Weltliteratur in Jagsthausen ist.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Latini.
Danke.
Tja, und da sind wir wieder bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Noch einmal das Mark-Lotz-Trio mit den Wurzwaff Sessions und was war das? Rastaman. Nein, Rastaman mit zwei, mit E, nicht mit A. Studio ist jetzt Beatrix Erhardt. Hallo.
Hallo.
Wir haben uns gemeinsam Premieren angeschaut. Wir sind jetzt gerade bei dem Burgfestspiel in Jagsthausen gewesen und bleiben da gewissermaßen. Denn eröffnet wurden sie dieses Jahr zum Verdruss von Herrn Schnabel, einem alten Kritiker, der hier überall unterwegs ist, immer mit der Addams Family, mit der Musical-Fassung der Addams Family, muss man dazu sagen, die nach dem Film, nach dem später, ich glaube in den 90er Jahren entstandenen Film, glaube ich, geschrieben wurde, weil da gibt es auch einige Abwandlungen zu der Serie aus den 60er Jahren, die damals im amerikanischen Fernsehen lief, bei dem Kinofilm. Also zum Beispiel kommt Herman, das Monster, nicht mehr vor oder als Ehemann, da ist jetzt Gomez an die Stelle gerückt. Und es gibt auch noch andere Figuren und der Großvater, der Dracula ist, kommt ja auch nicht mehr vor in dieser Fassung. Es war, sage ich mal, eine in einer lauen Sommernacht in der Burg von Jagsthausen, die mit einer Schwarz-Weiß-Bühnenbild, also Treppe, Schwarz-Weiß-Treppe, so wie es ja Franz Josef Dieken als Regisseur hier schon in der Sendung vorausgesagt hatte. Damit wurde man konfrontiert. So viel mehr an Bühnenbild war eigentlich nicht da, außer halt ein paar Särge, kann man vielleicht sagen.
Ja, also es wurde, man hat geschafft, Friedhofsatmosphäre zu schaffen bei 30 Grad im Schatten so ungefähr, weil das Setting, die Addams Family lebt ja auf einem Friedhof. Und man sollte vielleicht auch nochmal sagen, die Addams Family ist ja eine Satire, die alle bekannten Grusel-Genres und Figuren in einer Familie vereint. Man hat Frankenstein, man hat das Monster unterm Bett, man hat Zombies und alle möglichen anderen Untoten.
Geister.
Ja, man hat eben, aber es ist eine sehr glückliche Familie.
Ja, ansonsten ist es natürlich auch eine Persiflage auf die, oder ja, im Grunde könnte man fast sagen, aber die Amerikaner sind dann immer so, wo ich mir dann denke, warum? Man hätte es auch noch so eine Persiflage auf die stinknormale bürgerliche Familie machen können, aber das können Amerikaner, glaube ich, nicht.
Es ist eine Persiflage auf die stinknormale.
Findest du?
Ja, welche Familie stinkt normal?
Dafür geht es einfach
jeder Familie gibt es Zombies und Frankensteins.
Aber dafür geht es dann doch zu spießig aus, oder?
Nun, es geht natürlich auch um die Liebe, weil die Tochter der Addams Family, Wednesday, die sich vorwiegend damit beschäftigt, mit einer Armbrust Tauben von den Bäumen zu schießen, verliebt sich ja in der Tat in einen ganz normalen jungen Mann. Und das Musical behandelt ja auch die Situation, dass der junge Mann mit seinen Eltern zum Abendessen kommen soll. Also eine ganz bürgerliche Tradition, weil Wednesday ihn seinen Eltern vorstellen möchte. Die natürlich nicht damit einverstanden sind, vor allem die Mutter, die Marticia Addams, wunderbar gespielt übrigens von Valeria Laubach. Also Valeria Laubach ist ja seit, glaube ich, 3 Jahren in Jagsthausen im Einsatz und spielt, glaube ich, auch in diesem Jahr in 3 Stücken mit.
Ja, also wir haben es ja gerade schon gehabt im Gespräch mit Sevan Lacinian, Darstellerinnen und Darsteller sind zum Teil bis auf 4, 5 Stücke, die sie gleichzeitig spielen dürfen, verteilt. So haben wir auch den Hauptdarsteller des Götz erlebt in einer, sagen wir mal, eher Nebenrolle. Als Vater dieses Liebhabers, der
genau,
Adams
Mel
Tochter.
Beinecke.
Ja.
Genau, die Eltern dieses Boyfriends haben nämlich gerade, sind mit in der Midlife-Crisis und haben massive Eheprobleme, die auch wirklich wunderbar auf die Spitze getrieben werden. Also ich
es geht um Vertrauen und Misstrauen, kann man es vielleicht grob zusammenfassen.
Ja, also der Ehefrau Alice Beinecke wird ja ein Zaubertrank eingeflößt, um sie bloßzustellen, und aus dem kleinen verhuschten Hausmütterchen, das als Hobby Gedichte schreibt, wird also eine wilde, sexy Furie, die ihr Innerstes nach außen kehrt und ihr Mann endlich mal so richtig die Meinung sagt, was dann aber letztlich die Beziehung der beiden verbessert, wenn nicht sogar rettet. Und es gibt ein Happy End, also nicht nur
Ein Dreifaches.
Also wie es sich gehört, natürlich ein Happy End für die beiden jungen Liebenden, aber für die etwas älteren Liebenden gibt es auch ein Happy End.
Ja, weil bei den Elms, da geht es, wie ich schon sagte, um Vertrauen und Misstrauen, weil sie ja immer sagen, sie würden sich immer die Wahrheit sagen. Und dann druckt natürlich Gomez Adams herum, weil er befürchtet, wenn er seiner Frau erzählt, dass die Tochter einen Normalsterblichen heiraten will, dass sie dann durchdreht oder so oder es verbietet. Nicht? Das ist im Grunde so der Kern der Sache. Viel mehr ist es dann nicht, aber die Art und Weise, wie man das Ganze natürlich aufbereitet hat, ist dann schon besonders.
Erstens, und jede Figur muss ganz viel lernen. Und es gibt ganz viele Konflikte und eben auch ganz viele tolle Details. Es wird ja auch viel gesungen natürlich. Also ich fühlte mich wirklich an den Broadway erinnert. Wie ging es dir?
Na gut, die Burg ist dann nochmal eine Sache für sich. Aber ich habe dann jedenfalls festgestellt, dass Schwarz-Weiß auch in der Burg sonst vorkommt. Auch im Wappen offensichtlich der von Berlichings. Zumindest in einigen Fensterläden oder Türen findet man es wieder, das Schwarz-Weiß. Aber es ist kein so schwarz-weißes Stück, sag ich jetzt mal so. Nicht. Das ist jetzt mehr so diese Darstellung, die man von so Horror-Movies oder sowas kennt, dass man es gerne in Schwarz-Weiß macht.
Ja, aber man muss kein Horrorfan sein, ja, um dieses Stück zu genießen.
Es ist keine Schwarz-Weiß-Welt, wollte ich eigentlich damit sagen, weil diese Figuren total bunt und schillernd sind. Auch mal dargestellt in gelben Kostümen, die dann natürlich entsprechend herausknallen. Darstellerisch fand ich es im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich gut gemacht, aber es gab natürlich dann schon Unterschiede, sage ich jetzt mal, zwischen Darstellern, die mehr Schauspieler sind und weniger Sänger oder Schauspielerinnen und Sängerinnen. Und dann gab es einige, wo man sagt, das sind eindeutig Musical-Darsteller. Also die Hauptfigur zum Beispiel, hätte ich jetzt fast gesagt.
Die Wednesday Addams?
Nein, nicht die Wednesday Addams, sondern ihre Mutter.
Morticia Addams?
Genau. Dargestellt von
Valeria Laubach, die ich vorhin schon hervorgehoben habe.
Die auch sängerisch eindeutig dem überzeugendsten Anteil geliefert hat, würde ich sagen, von dieser Inszenierung.
Ja, aber sie ragte wirklich heraus, aber die anderen haben wirklich auch durch großen Einsatz und Herzblut wirklich, man ist angedockt als Zuschauer. Sie haben einen Haken gekriegt und nicht mehr losgelassen.
Das Ganze von der Liveband untermalt, dass da jetzt keine Streicher mit dabei waren, wie man es natürlich bei so einem Genre erwarten würde, war durchaus verkraftbar, sage ich jetzt mal. Der Synthesizer musste dafür herhalten.
Ich habe sie nicht vermisst.
Der Synthesizer musste dafür herhalten. Und sonst gab es natürlich auch
ja,
den
gut,
Darsteller
es war
des.
Aber Live-Musik. Ja, sie hatten eine Live-Band.
Ja, den Darsteller des Onkels. Das war
Onkel Fester, genau. Oliver Frischknecht.
Genau, das war sozusagen die zweite herausragende Sängergestalt an diesem Abend. Gar nicht mal der, der den Gomez gespielt hat.
Ja.
Also jetzt von den sängerischen Anteilen gesehen, ja, nicht von den darstellerischen.
Ja, ich habe, muss sagen, ich habe den sängerischen Anteilen, ich habe das nicht so differenziert betrachtet wie du. Ich fand eigentlich alle sehr, jeder hatte seine eigene Charakteristik. Mhm. Ich war damit sehr einverstanden.
Gut, da gibt es jetzt noch etliche weitere Aufführungen von dieser Addams Family, weil wir müssen jetzt auch noch zum anderen Stück kommen. Wir haben ja noch etwas Musik dazwischen, die wir ganz kurz halten jetzt, bevor wir uns über die Geierwali bei den Kreuzgangsspielen unterhalten. Also eine gewisse Empfehlung, würde ich jetzt gesagt. Einer Meinung sind wir nicht ganz, aber es gibt noch etliche, ich glaube, 15 oder 16 weitere Aufführungen der Addams Family. Und ich glaube, da das Musical nicht so bekannt ist im deutschsprachigen Raum oder die Musicalfassung nicht so bekannt ist, wird es da auch noch über längere Zeit hinweg freie Plätze geben. Ja, ganz kurz nochmal das Mark-Lotz-Trio mit Slap, Kick and Stop. Und jetzt sind wir bei den Kreuzgangsspielen in Feuchtwang angekommen. Da war die Premiere sozusagen am Abend drauf. Wie viele war das überhaupt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Letzte Woche ist es gewesen, am Donnerstag. Und am Mittwoch war die Addams Family als Premiere.
Und war die Addams Family und am 6. Juni die Geierwali.
Genau. Die Geierwali, zuerst würde man denken, ganz was anderes, weil da geht es nicht um eine Familie und die wieder zusammenfinden muss, aber letztendlich geht es auch um zwei Personen, die zusammenfinden sollen. Genau. Wünschen sich sicherlich viele der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Die sich dabei selbst im Weg stehen.
Ja. Und natürlich mit wenig Musik. Musik gab es auch, aber eher von Michael Reffi, eher als Überleitung zwischen den Szenen, während schnell umgebaut wurde von den Darstellerinnen und Darstellern selbst. Da waren ja nur einzelne Elemente, die immer umgestellt wurden, Bänke, Tische, Stühle oder ein Bett beispielsweise oder was weiß ich, irgendein Madonnenbild über der Tür, um die Kirche zu symbolisieren.
Wir hatten natürlich auch eine tolle Gebirgsatmosphäre, weil es war ungefähr gefühlt 20 Grad kälter als am Abend davor.
Und sehr regnerisch, wie in den Bergen.
Alle in Plastikfolie gepackt, die die Veranstalter uns netterweise gegeben haben.
So wie halt Freilichttheater sein kann.
Waren wirklich wie ein Gletscher.
Ja. Und es gab neben diesen Holzbühnenelementen vor dem Wehrgang, gab es mit Steinen obendrauf, gab es immer wieder den Geier zu sehen, gespielt von, muss ich jetzt auch mal sagen, damit er mal erwähnt wird, weil er muss ja die ganze Zeit das Kostüm anhaben und darunter schwitzen. Also an dem Tag hat er nicht geschwitzt, kann man sagen. Mario Schnitzler, der hier den Geier dargestellt hat, der immer mal wieder auftaucht und überdimensional hinabblickt.
Ja, dieser Geier war zwischendrin etwas, ich wusste nicht, ob er unfreiwillig komisch wirkt, aber man hat ja auch in Feuchtwang versucht, diese sehr dramatische Geschichte auch so ein bisschen als Volkstheater zu inszenieren, was, finde ich, sehr gelungen ist. Vielleicht sollten wir noch mal kurz die Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Die Geierwali ist ja wie der Intendant mir nach der Vorstellung nochmal erzählte, ist ja eine der stärksten Frauenfiguren der deutschen Theaterliteratur. Das ist eine Frau, die
Wilhelmine von Hillern hat den Roman geschrieben.
In Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die Wally ist ein Freigeist, ist unbeugsam, soll mit einem Mann verheiratet werden, den sie nicht will, und weigert sich, wird auf eine Alm verbannt, hat nur ein Gaia-Küken dabei, was ihr dann den Spitznamen Gaia-Walli einbrachte, und verliebt sich in den Josef Hagenbach, der sich auch mit ihrem Vater schon angelegt hat. Also dieser Vater, ein unausstehlicher Mensch, auch wunderbar gespielt von Andreas Wobig. Ich glaube, ein Schauspiel aus München. Es wurde übrigens Bayerische Mundart
und zelebriert.
Zelebriert, ja. Ja. Und Walli hält an dieser Liebe fest. Josef interessiert sich eigentlich nicht für sie. Und dann, was eben ich so interessant finde an der Geschichte, das ist nicht irgendwie so, sie kommen dann irgendwann zusammen, sondern Walli kommt zurück auf den Hof, weil ihr Vater dann gestorben ist, und wird aus dieser Enttäuschung selbst wie ihr Vater unausstehlich, demütigt alle, und also man denkt, um Gottes Willen, wo soll das noch enden? Und Josef rächt sich ja dann an ihr und stellt sie bloß vor dem gesamten Dorf, und sie in ihrer Wut gibt einen Mordauftrag. Und erst dann, als der halb ausgeführt wird, weil Josef Gott sei Dank nicht in die Schlucht ganz abstürzt, sondern von Walli natürlich gerettet werden kann. Das...
Und da gab es sozusagen den Happy-End-Schluss dann. Nach einer Aussprache finden sie in der Fassung den Kreuzgang spielen zusammen. Da bin ich nicht ganz damit einverstanden, ehrlich gesagt, weil bei Wilhelmine von Hillern ist es irgendwie besser, da bleibt es offen. Also sie lieben sich zwar, aber sie leben nebeneinander her, aber nur für kurze Zeit und sterben früh.
Ja, okay, das ist vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, aber ich finde, es wird wettgemacht durch diese furiose Darsteller der Walli, Judith Peres, möchte ich nochmal erwähnen, die Hauptdarstellerin, und eben auch vom Josef Hagenbach, gespielt von Franz Josef Strohmeier, die also wirklich 300% gaben. Man, trotz Regen und Kälte, trotz einer riesen Kirchturmuhr, die da irgendwo hing, ich habe kein einziges Mal auf die Uhr geschaut, ich war so gefangen von dem, was auf der Bühne passiert, also wirklich sehr gut.
Ich habe mir so sozusagen als ein bisschen als Paradox für die Inszenierung auch gedacht, dass es ein wortkarges Sprechen war, wenn man so will, das sehr stark auf Mimik und Gestik auch gesetzt hat insgesamt. Also wie halt so Bergleute, wenn man sich vorstellt, dass sie halt eben wortkarg sind.
Ja, das stimmt. Also man ist wirklich, aber man wurde auch hier, also man wurde emotional in den Haken genommen und nicht mehr losgelassen. Und das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen, ja.
Also hier auch die Empfehlung für das Stück Die Geierwalli, weil wir sind jetzt schon ans Ende der Sendung gekommen. Von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon war Ralf Snoraber, Gast in der Sendung war
Beatrix Ehrhardt.
Und telefoniert hatte ich mit dem Regisseur des Götz von Berliching dieses Jahr im Jagsthausen bei den Burgfestspielen, Sevan Lacinian. Ja, bis zur nächsten Ausgabe dieser Freilichtradio-Sendung hier auf Radio Störfunk.